Ja, wir leben in einer Zeit, in der so vieles sich verändert, ständig neu wird. Ich merke es zum Beispiel an meinem Handy, das unterdessen wahrscheinlich schon 4 Jahre alt ist, was ja nicht so alt ist. Aber ich musste vor einem Jahr schon eine neue Batterie einsetzen, weil es sonst nicht mehr funktioniert. Und es gibt gewisse Dinge, die kann ich nicht mehr machen. Weil gerade bei der Elektronik geht alles so rasch, so schnell, immer wieder neu. Das ist schon nach 2, 3 Jahren veraltet. Gleichzeitig merke ich, als Menschen sind wir eher gewohnt, dass nicht alles sich ständig verändert. Wir schätzen es, dass gewisse Dinge bleiben, sich nicht verändern. Und ich möchte heute, ihr seht es aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 15 bis 17, dort ist die Geschichte von Abraham und Sarah aufgeschrieben, weiterfahren, wo ihr, wenn ihr euch erinnert, das war nicht letzten Sonntag, Stefan hat mir gesagt, schon einiges gehört habt über eben Abraham und die Geschichte. Und Abraham ist ja so ein Mensch, der geistlich gesehen für Aufbruch steht. Neues Wagen. Denn in Kapitel 12 im 1. Mosebuch beginnt es ja mit dieser Aufforderung von Gott, geh aus deinem Vaterland weg in ein Land, das ich dir zeigen werde. In diesem Zusammenhang ist vielleicht, wissen das ja einige von euch, dass wir als Familie auch aufbrechen, dass mir so durch den Kopf gegangen, was es bei uns bedeutet. Wir sind jetzt 17 Jahre hier in der Gegend, wir wohnen in Buchs, zwar schon am 3. Ort, das stimmt, aber doch immer in Buchs, 17 Jahre und jetzt gilt es aufzubrechen, weil ich die Stelle wechseln werde nach Wetzikon, Zürcher Oberland im September. Und wer das auch schon erlebt hat, so ein Wechsel, Umzug, der weiß, das ist auch unangenehm in gewissen Dingen. Zum Beispiel jetzt gerade sind wir dran zu suchen, wo wir wohnen werden. Und das ist so etwas Unbestimmtes. Wir haben noch nicht gekündigt, die Wohnung. Wann sollen wir genau? Haben wir dann schon etwas? Soll man schon kündigen, die Wohnung, ohne dass man weiß, wo man dann hingeht? Also ich merke selber, das ist ein bisschen unangenehm. Und bei Abraham, da war ja so, dass Gott sagt, jetzt packst du alles zusammen. Und er weiß nicht, wohin. In ein Land, das ich dir zeigen werde. Ja, das kann ja irgendwo auf der Welt sein. Und so scheint mir, dass Abraham und Sarah und die ganze Familie und Geschichte auch für uns etwas zu sagen hat. Aufbrechen im geistlichen Leben, auch übertragen. Oder eben Aufbrechen oder Veränderung und Neues im Leben, aber mit Gott zusammen. Wie macht man das? Was können wir lernen? Leben verheißungsvoll, so habe ich das überschrieben. Ich merke bei Abraham und Sarah, ihr seht hier so eine Karte, die mussten ja von Ur zuerst, wo sein Vaterhaus war, nach Haran, da war der Vater noch mit dabei, und dann von dort gehen sie weiter, eben in Richtung verheißenes Land. Und diese Kapitel, Kapitel 12 im 1. Mosebuch, die schildern immer wieder einige Wegstrecken, die gehen ja zwischendrin sogar dann mal nach Ägypten zusammen, Sarah und Abraham, und dann wieder zurück. Aber in den Texten wird fast ausführlicher berichtet, wie Gott sie führt und was Gott ihnen mit auf den Weg gibt. Das ist also nicht nur eine Reisebeschreibung und Wege und was sie alles erleben, sondern ganz stark kommt in den Texten immer wieder vor, wie Gott sich ihnen offenbart. Und ein ganz wichtiges Stichwort darin ist, dass Gott eben einen Bund schließt mit Abraham. Schon im 1. Buch Mose Kapitel 12, da wo der Aufruf ist, geh aus deinem Vaterland, sagt Gott, ich werde mit dir einen Bund schließen. Nur ganz so kurz, und ihr habt, glaube ich, in Kapitel 15 etwas ausführlicher schon diese Geschichte gehört, dass Abraham eine Vision hatte und Gott zeigt ihm dann in dieser Vision, wie er musste ja Tiere schlachten, in 2 Hälften teilen, auslegen, und in dieser Vision sieht dann der Abraham, wie Feuer kommt, er hat Angst und Gott erklärt ihm fast, ich sage, die Geschichte des Volkes Israel, die kommen wird. Also Gott wird mit euch sein, es wird aber eine schwierige Zeit, sie werden in Gefangenschaft kommen, aber Gott bleibt treu. So ein erster Teil zu diesem Thema Bund. Und das sind ja auch gewisse Dinge, wie man damals einen Bund geschlossen hat. Jetzt in Kapitel 17, wir lesen gleich aus beiden Kapiteln einige Verse nochmals aus 15 und dann aus Kapitel 17. Eigentlich im Kapitel 17 ist das Kapitel des Bundes. Und dort ganz klassisch wird Gott sagen, der Bund wird geschlossen zwischen mir und dir, Abraham, und deinen Nachkommen. Und das Zeichen für den Bund ist die Beschneidung, dass die kleinen Jungen am achten Tag beschnitten werden müssen. Also in diesem Kapitel ist diese Thematik Bundeszeichen, Beschneidung vorhanden. Ich werde aber heute, sage ich gleich schon mal, auf diesen Teil des Bundes, die Beschneidung, nicht groß eingehen, weil der Stefan hat mir gesagt, er wird dann nächstes Mal oder das noch etwas vertiefen. Aber es geht mir heute eben um den Bund, den Gott schließt, und das meine ich auch mit Leben, mit Verheißung. Ein Bund ist letztlich ein Versprechen, eine Verheißung. So, jetzt sind wir, glaube ich, so weit, dass wir eben den Text mal anschauen können. Ich habe hier aufgeschrieben, welche Verse ich lesen werde. Also nochmals im Kapitel 15, was schon ein Thema war, da lese ich mal die Verse 1 bis 6 und dann noch 18 bis 21, das ist der Schluss dieses Kapitels. Dort hieß es, nach diesen Ereignissen erging das Wort des Herrn in einer Vision an Abraham. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Abraham antwortete, Herr, mein Herr, was willst du mir schon geben? Ich gehe doch kinderlos dahin und Erbe meines Hauses ist Eliezer aus Damaskus. Und Abraham sagte, du hast mir ja keine Nachkommen gegeben, also wird mich mein Haus Sklave beerben. Da erging das Wort des Herrn an ihn, nicht er wird dich beerben, sondern dein leiblicher Sohn wird dein Erbe sein. Er führte ihn hinaus und sprach, sieh doch zum Himmel hinauf und zähl die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. In den Versen jetzt 7 bis 17 wird eben erklärt, dass er dann die Tiere holen musste, verschiedene Tiere, sie schlachten musste, in zwei Teile auslegen musste und dann eben diese Vision, in der er Angst hat und der er dann dieses Feuer sieht und Gott ihm auch erklärt, das ist sozusagen fast eine Vision auch auf die Zukunft, wie Gott diesen Bund mit ihm und dem Volk Israel sozusagen die groben Züge, wie er das sehen wird. Und dann am Schluss vom Kapitel, Vers 18, heißt es, an diesem Tag schloss der Herr mit Abraham folgenden Bund, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land vom Grenzbach Ägyptens bis zum großen Strom Euphrat, das Land der Keniter, der Kenasiter, der Kadmoniter, der Hethiter, der Perisiter, der Raphaiter, der Amoriter, der Kanaaniter, der Girgashiter, der Hiviter und der Jebusiter. Werden also alle, waren vor allem so Stämme, zum Teil auch Nomaden, die herumgezogen sind, zum Teil Ansässige. Dieses Gebiet werde ich dir geben. So, das war Kapitel 15, wo eben auch schon etwas von diesem Bund die Rede ist. Und dann lesen wir ab Kapitel 17. Übrigens im Kapitel 16 ist ja dann die Geschichte, weil er ja keine Kinder hat, jetzt auch noch nicht. Gott sagt aber, du wirst einen Sohn haben. Es geht immer noch länger. Abraham zieht aus, als er 75 Jahre ist. Und ihr werdet gleich sehen, jetzt im Kapitel 17 ist er schon 99. Und es ist noch kein Kind da. Und dann sagt die Sarah, komm, vielleicht könnte ja die Nebenfrau ein Kind, die Hagar, bekommen von dir. Und diese Geschichte von Hagar und dem Kind Ismael ist Kapitel 16. Das lassen wir jetzt aus. Und 17 heißt es, als Abraham 99 Jahre alt war,
erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg vor mir und sei rechtschaffen. Ich will einen Bund stiften zwischen mir und dir und dich sehr zahlreich machen. Abraham fiel auf sein Gesicht nieder. Gott redete mit ihm und sprach: Das ist mein Bund mit dir. Du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Man wird dich nicht mehr Abraham nennen. Abraham, Vater der Menge, wirst du heißen. Denn zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Ich mache dich sehr fruchtbar und lasse Völker aus dir entstehen. Könige werden von dir abstammen. Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir samt deinen Nachkommen, Generation um Generation, einen ewigen Bund. Dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Dir und deinen Nachkommen gebe ich ganz Kanaan, das Land, in dem du als Fremder weilst, für immer zu eigen, und ich will ihnen Gott sein. Und Gott sprach zu Abraham: Du aber halte meinen Bund, du und deine Nachkommen, Generation um Generation. Und dann in Vers 10 bis 16, wie gesagt, wird als Bundeszeichen von Gott gesagt, sie sollen die kleinen Jungen beschneiden. Alle, nicht nur die Israeliten, auch die Fremden, die im Land wohnen, sollen beschnitten werden. Das Zeichen des Bundes. Wie gesagt, denke, Stefan wird dann später in einer Predigt noch mehr zu diesem Bundeszeichen sagen. Und Vers 17 heißt es dann: Da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder und lachte. Er dachte: Können einem 100-Jährigen noch Kinder geboren werden? Und kann Sarah als 90-Jährige noch gebären? Dann sagte Abraham zu Gott: Wenn nur Ismael vor dir am Leben bleibt. Das war ja eben der Junge von dieser Nebenfrau Hagar. Gott aber entgegnete: Nein, deine Frau Sarah wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihn Isaak nennen. Ich werde meinen Bund mit ihm schließen als einen ewigen Bund für seine Nachkommen. Auch was Ismael angeht, erhöre ich dich. Ja, ich segne ihn. Ich lasse ihn fruchtbar und sehr zahlreich werden. 12 Fürsten wird er zeugen und ich mache ihn zu einem großen Volk. Meinen Bund aber schließe ich mit Isaak, den dir Sarah im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und als Gott das Gespräch beendet hatte, verließ er Abraham und fuhr zur Höhe auf. Und am Schluss vom Kapitel wird noch berichtet, dass Abraham dann auch das befolgt, was Gott sagt, nämlich dass er alle männlichen Mitglieder seiner Sippe auch beschneiden lässt. Aus dieser Geschichte und aus diesem Bund, den Gott mit Abraham schließt, möchte ich auch im Sinne von, was heißt das für uns heute, vier Dinge herausstreichen und übertragen, die mir aufgefallen sind. Das erste, gleich im Kapitel 15, Vers 1 hieß es ja: Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. In diesem Bund eingeschlossen ist also, dass Gott Schutz und Schild und eine große Verheißung, jetzt sogar von Lohn die Rede, geben will. Gott selber, er möchte bewahren und schützen. Ein Schild, das war ja logischerweise in einer Waffenrüstung eben ein Teil der Rüstung, die bewahrt vor Schlägen, vor tödlichen Verwundungen. Das heißt für mich, aufbrechen, verheißungsvoll leben, auch geistlich Neues wagen, das stimmt, das kann ein Kampf sein. Das wird herausfordernd sein. Das ist nicht immer ganz so einfach. Man kann müde werden, verletzt werden, enttäuscht sein. Offensichtlich gehört das auch zu diesem Leben im Bund mit Gott. Aber er sagt: Ich bin dein Schild. Dein Lohn wird sehr groß sein. Viele Verheißungen im Alten Testament beschäftigen sich mit diesem Thema. Gott sagt zum Beispiel 1. Mose 28, 15: Ich stehe dir bei und behüte dich, wo du auch hingehst. Oder in den Psalmen lesen wir das auch öfter. Bis hin zu Psalm 91, da heißt es ja, Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten werden auf allen deinen Wegen.
Also wenn wir uns fragen, wie ist Gott unser Schild, dann hat er alle Möglichkeiten. Er sendet sogar seine Boten, seine Engel aus, um uns zu behüten auf allen unseren Wegen. Wenn ich also jetzt in unserem Alltag gerade so in einem Aufbruch drin sind oder vielleicht etwas Neues wagen sollten, herausgefordert sind, sei es äußerlich oder auch geistlich, denk daran, auch dir und mir gilt, ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Manchmal, wenn so Neues auf uns zukommt, ist man ja auch in der Gefahr zu sagen, also wenn es nicht sein muss, dann mache ich das lieber nicht, mich auf Neues einlassen. Man versucht vielleicht das zu umgehen. Und doch merkt man, doch, es ist dran. Oder Gott möchte diesen Schritt. Oder es gibt auch Dinge, die kann ich ja gar nicht ändern. Ein Beispiel aus unserem Leben, unsere Kinder sind jetzt groß geworden und ob ich will oder nicht, der Älteste ist schon verheiratet, der Zweite wohnt jetzt halt in Bern und die Tochter wird jetzt fertig mit der Lehre und dann sind sie weg. Das ist auch eine Veränderung, oder? Da kann ich gar nicht so viel machen. Und da würde ich auch sagen, also das habe ich nicht so gern. Ist auch mit Abschied verbunden, so neue Lebensphasen. Bei anderen ist vielleicht, es kommt das erste Baby auf die Welt. Gerade solche Veränderungen, die kommen und man fürchtet sich vielleicht davor. Und hier sagt ja Gott zu dem Abraham, fürchte dich nicht. Eben Veränderung und Neues kann Angst machen. Und in dieser Situation sagt Gott, ich bin dein Schild und schau, der Lohn oder das, was herauskommt, wird sehr groß sein. Der Segen, der herauskommt, das möchte Gott auch uns sagen. Was sind deine Ängste? Wo bist du gerade dran so mit etwas Neuem? Oder wo du merkst, da sollte ich etwas Neues wagen? Sei es eben äußerlich, im alltäglichen Leben, im Beruf, mit Beziehungen. Oder sei es vielleicht auch im Geistlichen, du entdeckst etwas Neues, du merkst, du solltest dich mal beschäftigen mit diesem oder jenem Thema. Du lernst aus der Bibel plötzlich etwas, was dir noch nicht so klar war. Fürchte dich nicht, sagt Gott. Ich bin dein Schild, dein Lohn wird sehr groß sein. Das macht doch Mut. Und wenn wir in die Geschichte von Abraham und Sarah noch weiterschauen, so mal kurz, da kommen nachher die Kapitel, da gibt es Probleme mit dem Neffen Lot, da sind Herausforderungen mit der Familie, Ehepartner, Kinder, der Isaac braucht dann auch eine Frau und so, also das sind so die Themen, die nachher kommen. Und immer wieder Neues, Veränderung, Herausforderung. Und Abraham hat hoffentlich immer wieder daran gedacht, es ist gut, dass das kommt. Denn fürchte dich nicht, ich bin dein Schild, ich beschütze dich, dein Lohn wird sehr groß sein. Bei uns oder bei mir zumindest privat, weil wir gerade am Freitag, konkret am neuen Ort, sind wir zwei Wohnungen anschauen gegangen. Und dann, beide sind sehr schön, aber stimmt der Termin genau? Die wollen schon viel früher, haben wir überhaupt so viel Geld? Eben, wann soll ich meine Wohnung künden? Und wenn ich dann so nach Hause komme, denke ich auch, ja, kommt das gut? Ich habe es nicht im Griff, oder? Und dann höre ich, fürchte dich nicht. Ich bin dein Schild und dein Lohn wird sehr groß sein. Wenn du mir nachfolgst, wenn du auf meine Stimme hörst, dann darfst du mir vertrauen. Das verheißt Gott als erstes in diesem Bund. Das zweite, ein Land verheißt er, oder Heimatland. Es ist ja in beiden Kapiteln, Kapitel 15, Vers 18 bis 21 und auch in Kapitel 17, Vers 8, wird der Gedanke nochmals aufgenommen. Ich habe es hier nur ganz kurz, deinen Nachkommen gebe ich dieses Land und ihr habt ja gehört, dann werden die Völker aufgezählt, die dort wohnen. Oder im zweiten Text hieß es einfach das Land Kanaan, ein Sammelbegriff. Gut, ein Land zum Wohnen, ein Landstück zum Wohnen. Das ist natürlich beim Bund von Abraham auch ganz speziell gemeint. Weil verbunden ja, da kommen wir gleich drauf, mit dem Heimatland ist ja auch die Nachkommenschaft. Ein Volk wird aus dir kommen. Und ein Volk braucht normalerweise irgendwo Land zum Wohnen. Und es ging ja auch wirklich um das Land Israel. Abraham wird Stammvater des Volkes Israel, ein besonderes Volk von Gott auserwählt. Mit diesem Volk schreibt Gott besonders Geschichte, sozusagen vorbildhaft, aber er schreibt diese Geschichte auch für alle Völker der Welt, auch für alle Menschen. Sie sollen ein Licht sein und sie brauchen eben ein Land. Abraham selber hat es eigentlich noch nicht so erlebt, dass er das ganze Land eingenommen hat. Das kommt ja alles noch, geht noch lange, bis das dann soweit ist. Aber er hat schon die Verheißung. Für Israel, wenn man die Geschichte nachher anschaut, später, war das Land und ist es auch bis heute ja immer ein sehr wichtiges Thema. Das geografische Land, meine ich. Und doch merkt man, auch in diesen Texten im Alten Testament, letztendlich geht es nicht wirklich um den Boden und die genauen Grenzen dieses Landes. Es geht noch um ein ganz anderes Land. Dieses irdische Land ist nur ein vorläufiges Ziel. Es geht eigentlich um eine Heimat bei Gott. Und im Neuen Testament wird es ja noch deutlicher. Wo ist mein Heimatland? Darum glaube ich, wenn wir es übertragen für uns, dürfen wir ganz gut sagen, es geht darum, wo bin ich eigentlich letztlich zu Hause? Wenn ich Gott kennengelernt habe, Jesus Christus nachfolge, dann ist es nicht in meiner Wohnung. Also ich habe nicht genügend Geld, um ein Haus zu kaufen, dann gehört das Land auch nicht mir. Ich kann es höchstens mieten. Einige von euch haben sicher Land oder haben ein Haus auf einem Stück Land. Aber das ist nicht das Zuhause. Sondern es geht um die Ewigkeit, um eine Perspektive, eine Heimat, die wir jetzt noch nicht sehen. Und es ist interessant, dass auch in der Bibel, wenn es um dieses Heimat oder dieses eigentliche Land geht, eben diese Dimension der Ewigkeit oder des Himmels immer wieder zum Thema wird. Gerade im Neuen Testament wird das sehr deutlich. Ich habe nur eine Stelle, Jakobus 1, Vers 12. Jakobus spricht dort von Herausforderungen, Anfechtungen, in denen wir leben, also Spannungsfelder. Und Jakobus 1, 12 heißt, glücklich ist der Mann, der die Anfechtungen erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er den Siegeskranz des ewigen Lebens empfangen, den Gott denen verheißen hat, die ihn lieben. Also das Ziel in dieser Bewährung und wenn man noch unterwegs ist, ist nicht ein irdisches Land, sondern das ewige Leben, bei Gott sein, in der Gemeinschaft mit ihm. Wenn das stimmt, dass zum Bund, den Gott auch mit uns geschlossen hat, gehört eine Heimat und die ist aber in der Zukunft oder im Himmel, dann fragt man sich natürlich, ja, ist das nicht ein bisschen Vertröstung aufs Jenseits, oder? Das tönt noch so schön, aber ist noch etwas unkonkret. Und das wird ja manchmal auch den Christen vorgeworfen. Ja, die vertrösten sich einfach aufs Jenseits, dann wird dann alles gut. Ich habe in einem Buch zu dem Thema etwas Interessantes gelesen. Ich glaube, Gott will nicht vertrösten mit dem Jenseits. Erstens mal ist es eine Wirklichkeit, die wirklich existiert, bei Gott zu sein. Es gibt mehr als diese Erde. Aber interessanterweise ist es auch so, wenn wir diese Dimension der Ewigkeit oder des Himmels weglassen, und ich meine, wenn man nicht an Gott glaubt, dann lässt man sie wahrscheinlich weg, dann gibt es ja nur noch diese Erde, dann gibt es noch diese Welt, dann gibt es noch mein Haus und mein Grundstück, mein Geld, meine Karriere und mehr nicht. Und was macht das mit uns Menschen? Es fordert mich auf, dass ich in dieser Lebenszeit, in der ich lebe, alles herausholen muss, was möglich ist. Und wenn etwas schief geht und wenn ich einige Jahre verliere, weil mein Geschäft scheitert, dann ist das mega schlimm, oder? Wenn du aber die andere Dimension hast, weil du glaubst, aus der Bibel siehst, da gibt es eigentlich die Heimat und das Land, wo ich hingehe, das kommt erst, dann kannst du ganz anders damit umgehen, mit Scheitern. Weil das ist nur das Vorletzte. Die 90 Jahre, die ich vielleicht lebe, die sind nur relativ. Ich muss ja nicht alles auskosten. Der Druck lässt nach. Eine Autorin schreibt, das Leben in dieser Welt ohne Gott und ohne diese Ewigkeitsdimension, da leben wir in der Tyrannei des gelingenden Lebens. Also wir müssen das Leben, muss gelingen, sonst ist es ja vorbei. Oder? Die Tyrannei des gelingenden Lebens, das ist, was Menschen so spüren und was Leistungsdruck und so weiter schwierig macht. Wir sind natürlich mittendrin, auch als Christen mittendrin, aber wenn wir glauben, es kommt noch ein Heimatland, über dieser Welt, jenseits von dem, was wir hier sehen, dann darf uns das ruhiger machen. Dann ist Scheitern nicht mehr so dramatisch und bedrohlich. Dieser Gedanke hat mir geholfen, besser zu verstehen, was eigentlich dieser Himmel für einen Sinn hat, nämlich einen sehr positiven, nicht vertrösten, sondern gelassener in dieser Lebenszeit den Weg gehen. Und wenn wir also dieses Bild jetzt auch übertragen, aufbrechen, neues wagen, das heißt wie auf dem Weg sein, etwas verändert sich, aber was bleibt, ist nicht nur Gott selber, sondern eben auch diese Heimat. Er kommt zum Ziel. Da darf ich hingehen, bei aller Veränderung, die ich jetzt habe. Das ist so wie ein Anker ein Stück weit, der wieder Gelassenheit und Ruhe bringen kann. Diese Verheißung gehört auch zu diesem Bund. Das ist ja sehr ausdrücklich in den Texten, dieses Land, das Gott schenken will. Das Dritte, was natürlich bei Abraham sehr im Zentrum stand, die Vermehrung. Bei ihm hieß es, einen Nachkommen haben, also eine Familie mit Kindern und dann wieder Nachkommen. Das meine ich hier. Ich nenne es aber mal Vermehrung. Auch hier, wir haben im Kapitel 15, Vers 2 bis 6 ist das Thema, und im Kapitel 17, zum Beispiel eben Vers 4, das ist mein Bund mit dir, du wirst Stammvater einer Menge von Völkern. Und weil ja der Abraham und Sarah noch gar kein eigenes Kind hatten, war das lange Zeit eine Herausforderung. Eben soll es doch der Ismael sein mit der Nebenfrau. Nein, sagt Gott, deine Frau Sarah wird ein Kind haben, direkte Nachkommen. Und Gott nennt ja sogar den Namen des neuen des Kindes Isaac. Und interessant, das ist so zentral hier offenbar, dass auch der Abraham und die Sarah einen neuen Namen bekommen. Nur ein Buchstabe ändert, auch im Hebräischen. Und der Abram heißt jetzt Abraham, was übersetzt heißt Vater der Menge, also von vielen. So symbolisch, oder? Kommt diese Namensänderung, um das zu unterstreichen. Mein Bund beinhaltet, dass du Nachkommen haben wirst, dass dein Leben vermehrt sich. Es wird eine Auswirkung haben im Sinne von Segen für weitere Menschen. Und das ist ja auch im 1. Mose 12 ein wichtiges Wort. In dir werden gesegnet sein alle Völker, alle Menschen. Und es geht über weitere Menschen. Das heißt, Gott will auch durch unser Leben etwas vermehren, etwas wirken. Andere Menschen sollen gesegnet werden durch unser Leben. Das gehört zu diesem Bund. Und das passiert nur, wenn wir vertrauensvoll eben auch Neues wagen oder diesen Aufbruch wagen. Dort, wo Gott uns dazu auffordert oder wo das Leben uns dazu führt. Mit Gottes Hilfe dürfen wir auch von außen an uns herantretende Veränderungen anpacken. Der Abraham, der zweifelt ja am meisten bei diesem Thema. Also wegen dem Land, da hat er keine Einwände oder so, aber bei dem Kind ist natürlich logischerweise, das muss jetzt bald mal irgendwann geschehen, jetzt bin ich schon 99. Und da merken wir auch, das macht nichts, wenn wir Fragen haben, Zweifel, menschliche Gefühle. Ihr habt ja gehört, er lacht, oder? Er lacht natürlich ein bisschen in sich hinein. Wie kann das sein? Das ist menschlich. Das macht Gott nichts, sag's mal so, oder? Wenn wir trotzdem wie Abraham, wie es ja dann heißt, Gott vertrauen. Abraham glaubte dem Herrn und der Herr rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also dieser Glaube ist ja ein ganz zentraler Vers, der auch im Neuen Testament aufgegriffen wird, dass der Abraham schon geglaubt hat, so wie wir glauben sollen, schreibt Paulus im Römerbrief. Es braucht nur immer wieder dieses Vertrauen. Und dieses Vertrauen schließt nicht aus, dass ich Fragen habe, meine Ängste, meine Zweifel, ja sogar vielleicht mal lachen muss, so, wenn Gott etwas von mir verlangt. Das darf sein. Aber es darf nicht dabei bleiben, dass ich nicht mehr vertraue. Gott möchte, dass ich mich ihm anvertraue. Und Gott führt ja den Abraham hinaus, da wie auf diesem Bild, und zeigt ihm die Sterne, die er nicht zählen kann. So zahlreich werden deine Nachkommen sein. Für mich heißt das, auch wenn ich manchmal nicht glaube in meinem eigenen Leben, was bewirke ich schon? Und ich, fehlbarer Mensch, der auch nicht alles richtig macht, und der andere hat sowieso noch bessere Begabungen und, Gott will auch uns so herausführen, so an den Strand oder mal unter das Sternsinn. Schau, ich kann viel, viel mehr aus dir machen, als du denkst. Und es zählt nicht in erster Linie, was du alles bist und hast, von Menschenauge gesehen, sondern dass du mir vertraust. Mehr nicht, es braucht gar nicht mehr. Es heißt einfach, Abraham glaubte dem Herrn mit all seinen Fragen. Doch Gott, ich glaube, du kannst das. Ich weiß zwar nicht wie. Und ja, interessanterweise, Abraham und Sarah machen trotzdem auch nachher immer noch irgendwelche Umwege, oder? Also es ist nicht einfach alles perfekt. Der Glaube ist nicht für die nächsten 5 oder 10 oder 50 Jahre irgendwo im Rucksack. Aber immer wieder, ich will dir vertrauen. Jeden Schritt und ein neues Wagen. Und der Herr gebraucht sie eigentlich völlig unverdient, oder? Auch bei ihnen und so ist es auch bei uns. Gott kann, er hat alle Macht und er will seine Pläne umsetzen mit dir und mit mir. Das beginnt auch mit unseren Familien, aber auch mit dem, was er uns als Gaben mitgegeben hat. Und ich glaube, es geht darum, wie bei Abraham, einfach zu gehorchen, einen Schritt zu tun, mit all meinen Fragen, die ich auch mit dabei habe. Und dann wird Gott schon das machen, was er will. Und der Glaube ist in dem Sinne eben nicht eine große Leistung, die ich erbringen muss, sondern es ist einfach immer wieder dieses Herr, ich vertraue dir. Ich verstehe nicht alles, ich weiß auch nicht ganz genau, aber hier bin ich. Glaube ist eben gerade nicht, ja klar, ich bin stark und ich habe alles im Griff und ich kenne die ganze Bibel auswendig, darum wird es ganz sicher alles so kommen. Ich meine, es ist auch gut, wenn man die Bibel auswendig kann, gell? Sondern ist fast das Gegenteil, nämlich ich lasse mich los und ich gebe mein Leben in deine Hand, mit Zittern und Zagen. Und so hat es der Abraham gemacht und Gott hat ihn gegen all sein eigenes Verhalten sozusagen unglaublich gebraucht. Weil das Interessante ist, das heißt ja einmal da im Text, auch aus deinen Nachkommen werden Könige kommen. Es ist so ein bisschen angedeutet. Und es später heißt, es sei ein ewiger Bund. Wie kann das ein ewiger Bund sein? Das ist doch einfach nur Abrahams Familiengeschichte, oder? Und da wird natürlich angedeutet, letztendlich kommt da ein König, nämlich der König der Welt, aus deinen Nachkommen, der Retter der Welt, Jesus Christus. Und so ist es ja, wenn man die Geschichte über diese Jahrhunderte, Jahrtausende weiterliest, ist das eigentlich der Beginn des Stammbaums auch, wo Jesus Christus als Retter kommt. Das heißt also, aus unserem Leben kann unglaublich viel fließen, wenn wir uns einfach Gott anvertrauen. Mehr braucht es nicht. Und so möchte ich auch euch ermutigen, mit dem, was Gott euch gegeben hat, aber auch mit den Grenzen, die wir haben, Gott einfach nachzufolgen. In jeder Lebensphase, auch da, wo wieder Neues auf uns zukommt. Und noch das Vierte, es geht ja dann ganz konkret um den Bund. Im Vers 7, Kapitel 17, heißt, ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir, samt deinen Nachkommen, Generation um Generation, einen ewigen Bund. Dir und deinen Nachkommen werde ich Gott sein. Der Bundesschluss oder überhaupt dieser Bund, den Gott hier schließt mit Abraham, ist ganz und gar zuerst etwas, was Gott mit uns Menschen schließt. Gell, ein Bund ist schon auch ein Vertrag und es gibt so wie Rechte und Pflichten. Gott sagt ja dann auch Vers 9, du aber halte meinen Bund. Also die Seite kommt schon auch, dass wir auch den Bund halten sollen. Aber als erstes, ich, Gott, schließe meinen, auch wieder Gott, Bund zwischen mir und dir samt deinen Nachkommen. Also er geht voll und ganz von Gott aus. Es ist, man müsste fast sagen, ein bisschen ein einseitiger Bund. Und wenn wir die Geschichte dieses Bundes, der hier beginnt mit Abraham und dann dem Volk Israel anschauen, durch die Schriften des Alten Testamentes werden wir sehen, die Menschen, ja, die sollen die Bestimmungen auch einhalten. Mose bekommt dann das Gesetz, also genauere Bestimmungen. Ja, wie können wir diesen Bund einhalten? Die ganzen Gebote und so, oder? Gehören auch zu diesem Bund. Und dann lesen wir, wie die Richter, die Könige, die Propheten immer wieder diesen Bund mit Gott versuchen zu leben oder eben auch nicht leben. Und das Interessante ist dabei, der, der den Bund begonnen hat, der hält den Bund immer. Der bleibt konstant. Gottes Treue, darum habe ich es auch Treuebund genannt. Das ist das Entscheidende bei diesem Bund. Wir machen ja auch manchmal so einen Vertrag oder einen Bund, wenn wir auf eine Reise gehen, zum Beispiel eine Ferienreise. Wenn ihr die bucht, dann bekommt man auch einen Vertrag, welche Verkehrsmittel man reist, man bekommt ein Ticket, man bekommt das Hotel. Und ich weiß nicht, lest ihr immer auch all das Kleingedruckte, was unten da steht? Also ich habe es auch schon gelesen, weil mich interessiert hat, was versprechen die da? Und da steht ja ganz vieles. Leider heute stehen auch viele Dinge, was der Vertrag nicht abdeckt, oder? Die müssen das ausschließen, Naturkatastrophen und solche Dinge, aber auch anderes. Aber hauptsächlich geht es ja bei dem, was da steht, dass der Vertragspartner, der das anbietet, was der alles einhält, was da geliefert wird, was wir alles mit, was wir rechnen dürfen an Leistungen. Und wenn man noch so eine Reiseversicherung, vielleicht habt ihr das auch schon abgeschlossen oder habt sowas irgendwo, da steht ja auch, was die alles machen, wenn etwas passiert, ein Unfall oder Rückführung und so weiter. Also da stehen viele Dinge drin, die von der Partnerseite her geleistet werden, damit die Reise gelingt, bei allen möglichen Dingen. Und so kommt es mir fast vor, Gott ist eigentlich der perfekte Vertragspartner, weil bei ihm steht nicht, was er alles ausschließt, sondern er sagt, ich bin dir treu. Seine Liebe ist so groß, dass er nur das Beste im Sinn hat. Und dass er diesen Vertrag mit uns Menschen schließen will, diesen Bund, einseitig, das bedeutet, sogar wenn ich versage oder fehle, wird er seinen Bund nicht auflösen. Und das finde ich bei diesem Treuebund eigentlich erstaunlich. Wie gesagt, Gott sagt auch, wie wir leben sollen und was unsere Pflicht ist auf der Vertragsseite. Und es war meiner Meinung nach im Alten Testament ständig die Herausforderung, dass nicht Gott Fehler macht, logischerweise, sondern die Menschen. Genau darum ringt ja Gott immer wieder. Wir schauen, nach Abraham kommt Isaac. Der Isaac hat dann Jakob und Esau. Und die Familiengeschichte zeigen ja, wie vieles nicht so läuft, wie der Bund Gottes es gedacht hat. Der Jakob hat dann 12 Söhne, einer ist Josef. Das Volk kommt wegen der Hungersnot nach Ägypten. Sie sind lange dort, sind unterdrückt. Der Mose soll dann das Volk aus dem Land wieder herausführen, aus der Gefangenschaft zurück. Er bekommt Bundesbestimmungen am Berg Sinai, eben die ganzen Gebote, damit noch, mir scheint es fast, Gott möchte, dass sie noch genauer wissen, wie sie den Bund einhalten können. Darum schickt er endlich mal genauere Bestimmungen. Aber wir wissen schon bei den Richtern, Königen, es geht auf und ab. Und immer sind es die Menschen ja, die versagen, die gewisse Paragraphen nicht einhalten können. Und es stimmt auch, dass Gott auch Konsequenzen zieht, oder? Es gibt Gerichte. Das ganze Volk kommt in die Gefangenschaft nach Babylon. Aber auch dort, die Treue hört nicht auf. Nach 70 Jahren können sie wieder zurück, bauen den Tempel wieder auf. Dann gibt es 400 Jahre stumm, von 400 vor Christus bis zur Geburt von Jesus, sagt Gott praktisch nichts mehr. Das Volk weiß gar nicht mehr, wo es dran ist. Hat Gott seinen Bund aufgegeben? Hat er gesagt, jetzt ist endlich Schluss, die haben so vieles nicht eingehalten, ich zahle nicht mehr, so eine Versicherung, oder? Nein. Er sendet seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist das Unglaubliche an diesem Bund. Gott bleibt dir treu, auch dir und mir, heute. Und das eine, was er nur sucht, ist dieses Vertrauen in ihn. Und jetzt lese ich noch etwas zum Schluss, nämlich aus dem Hebräerbrief. Weil wir leben ja eigentlich ja schon auch in diesem Abraham-Bund, das stimmt, aber dieser Bund wurde neu oder nochmals neu. Das Neue Testament, übrigens das Wort Neues Testament heißt ja Neuer Bund. Testament ist lateinisch und heißt Bund. Und das Neue Testament macht deutlich, und Jesus sagt es ja, wir hören es jeweils beim Abendmahl, oder? Das ist der neue Bund in meinem Blut. Und warum denn? Warum musste Jesus da etwas neu machen? Mir scheint es, so wie hier im Hebräerbrief, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund, Abraham, begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe, Heimatland, in Besitz nehmen können. Das heißt doch, Gott hat ja genau gesehen, wir schaffen es nicht, den Bund von unserer Seite einzuhalten. Das sind eben die im ersten Bund begangenen Übertretungen. Und in dem Sinn leben wir ja auch noch in dieser Sphäre, weil auch wir übertreten den Bund immer wieder. Aber damit das nicht ein Problem wird, für ans Ziel zu kommen, sendet Gott seinen Sohn, Jesus Christus. Mit seinem Tod bezahlt er alle Verfehlungen der Menschen, wenn sie denn sich Gott anvertrauen in Jesus Christus, wenn sie dieses Geschenk annehmen. Und hier sehen wir, Gott sorgt sogar dafür, dass unsere Seite, die menschliche Seite dieses Bundes, kein Problem sein muss, um schlussendlich bei Gott zu sein, um in dieses Land einzuziehen. Das ist ja das Evangelium im Neuen Testament. Was vorher das Gesetz nicht machen konnte, menschliche Anstrengungen nicht machen können, das hat Jesus getan. Und darum, wie wunderbar, dass wir in dieser Zeit des schon neuen Bundes leben dürfen, der mit Abraham begonnen hat. Und wenn wir jetzt so unterwegs sind als Christen, dann wollen wir wie Abraham geistlich immer wieder aufbrechen, Neues wagen und dort, wo du vielleicht auch gerade irgendwo in einer Umbruchsituation stehst oder eine Entscheidung treffen musst, nehmen wir das mit. Gott sagt, hab keine Angst, ich beschütze dich wie ein Schild. Und der Lohn, also du darfst erwarten, dass das gut kommt, bei allem, was auch schwierig ist. Das Zweite, es gibt ein Ziel vor Augen. Die Zukunft ist wie eine Heimat. Nicht ein irdisches Land oder Stück Land, sondern die Ewigkeit bei Gott. Und das macht unsere Zeit, in der wir leben, und vieles darin auch etwas relativ. Auch das Versagen oder das Nichtgelingen. Dann möchte Gott dich auf diesem Weg brauchen, um Segen zu sein, Vermehrung, dass Menschen durch dein Leben, durch deine Begabungen, durch das, was du einfach hast, auch etwas von Gottes Heil erfahren. Er möchte sein Reich bauen mit dir. Und vor allem, ich habe ja einen Bund geschlossen, den ich einhalte. Und der Stempel dieses Bundes ist sozusagen die Person Jesus Christus. Weil sie löst sogar diese Frage, ja, aber wenn ich den Bund nicht einhalte, was passiert dann? Seit Jesus Christus heißt das, ich habe dafür bezahlt. Es gibt Vergebung. Vielleicht nimmst du dir einen Moment Zeit, zum Schluss zu fragen, wo fordert Gott dich gerade auf im Moment, aufzubrechen oder Neues zu wagen? Bei mir ist es eben gerade ein Umbruch mit neuer Stelle und so. Vielleicht bei dir etwas ganz anderes. Was macht dir Angst darin? Zweifel, Fragen? Und natürlich, willst du diese Bundeszusagen und Verheißungen, von denen ich jetzt gesprochen habe, auch neu ernst nehmen und sagen, ich glaube dir, ich vertraue dir und dir Kraft und Mut geben lassen. Vater im Himmel, du kennst uns und du weißt, wo wir gerade auf unserer Lebensstation unterwegs sind, in den äußeren Dingen, in Beziehungen, in der Familie, im Beruf, in wichtigen Entscheidungen, aber auch auf unserem geistlichen Lebensweg kennst du uns, wo es gilt, einen Schritt zu wagen. Danke, dass du wie bei Abraham mit uns kommst und uns ermutigst und aufforderst, uns nicht zu fürchten, weil du unser Schild und Schutz bist. Danke, dass du unsere Ängste, Zweifel und Fragen kennst und ernst nimmst und uns neu erinnerst, dass du einen Bund geschlossen hast mit uns. Deine Zusagen gelten. Du willst auch durch uns Segen weitergeben.
Du bleibst treu, auch wenn wir nicht immer treu sind. Bei dir ist Vergebung dort, wo wir den Bund nicht einhalten konnten. Danke, dass du uns Kraft und Mut gibst, auf dieses Ziel zuzugehen, das weit über dieser Welt liegt, bei dir, in der Ewigkeit, in der Gemeinschaft mit dir. Danke, dass du mitkommst, auch gerade in die kommende Woche. Vielleicht steht auch etwas an, was Mut braucht und Neues gewagt werden muss. Und du wirst mit uns sein, wie du mit Abraham und Sarah warst. Danke für deinen Sohn, Jesus Christus, der diesen Bund bestätigt und überhaupt ermöglicht, so zu leben, dass wir ans Ziel kommen. Amen.